Nochmal zur Erinnerung, womit wir uns beschäftigen. Unser Thema auch heute, wohin der Atem führt, Buddhas Rede über Atemachtsamkeit. Wir hatten gestern Abend schon eine kleine Einstimmung, eine kleine Einführung in die Thematik. Heute sind wir an der Stelle, wo wir uns mit der Lehrrede selbst beschäftigen können. Und diese Belehrung des Buddha hat ja eine bemerkenswerte Einleitung, schon von der Länge her. Also wenn man die Druckseiten mal anguckt, dann ist ungefähr ein Drittel davon dieser Einleitung gewidmet. Und das hat ja schon was zu sagen, ja. Dabei muss man aber immer mitdenken, alles, was in den Sutten so an erzählerischen Teilen drin ist, stammt ja nicht von dem Buddha. Sondern das sind Teile, die die späteren Kommentatoren und Kompilatoren hinzugefügt haben, um das Ganze ein bisschen plastisch zu machen, um zu zeigen, dann und dann, dort und dort hat das und das stattgefunden. Das muss man immer Hinterkopf behalten. Das heißt aber konkret, dass die Kommentatoren gedacht haben, diese Lehrrede ist eine besondere Einleitung wert. Damit zeigen sie schon, Leute, was jetzt kommt, fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Ich sag mal so, für mich, das ist ein großer Anlauf, der hier genommen wird, damit nachher ein großer Sprung auch stattfinden kann. Und ich hatte ursprünglich das ein bisschen näher betrachten wollen und habe festgestellt, da ist plötzlich ein ganzer Vortrag draus geworden. Das heißt, wir hätten gar nicht abreisen können. Wir hätten heute Nachmittag noch mal oder morgen Nachmittag noch was dranhängen müssen. Also habe ich das Ganze jetzt ein bisschen eingedampft und nenne nur ein paar Stichworte, damit wir relativ bald zum Kern der Sache selbst kommen. Zunächst erfahren wir, dass das Ganze in Savatthi stattfindet. Das ist ein klangvoller Name, weil der Buddha da 24 Regenzeiten verbracht hat und viele, viele Lehrreden dort gehalten hat. Auch der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Das ist der Monat Komudi. Das ist in etwa nach dem Mondkalender Oktober, November. Und es heißt im Text, dass diese Lehrrede gehalten wurde am Ende einer Regenzeitklausur. Und diese Regenzeitklausur war schon einen Monat verlängert, was an sich unüblich ist. Das hat aber auch seinen Grund, dass die Mannschaft, die da zusammengekommen ist, auch eine besondere Qualität hatte. Wenn man die Namen der Männer liest, die da genannt sind, dann sind es so die Top Ten des damaligen Sangha. Sariputta, Moggallana, Kassapa, Ananda und andere, wie es heißt, Mönche von Rang und Namen. Und von denen wird gesagt, dass die auch noch jeweils Gruppen hat von Mönchen, die sie belehrt haben. Und auf Neudeutsch gesagt, könnte man praktisch sagen, das war so ein Intensivkurs, der da stattgefunden hat, so ein Crashkurs für Lernende und Lehrende. Ja? Und da ist natürlich klar, dass du da nicht mit so Alltagsdingen kommst, dann muss auch irgendein Highlight in diesen Belehrungen auftauchen. Was macht der Buddha? Der guckt zunächst mal auf seine Leute, mustert so die Mannschaft, die da ist und sagt, ja, diese Versammlung ist frei von Geschwätz. Ja, das sind Menschen, das sind Personen, die nicht so im Äußerlichen verhaftet sind, die haben vieles schon abgetan. Und er sagt, die bestehen aus reinem Kernholz. Ich habe vorhin gesagt, das ist so die Elite der Elite, die da versammelt ist. Und Reinheit, diese Art von Reinheit, die diese Menschen repräsentieren, ist etwas, was von den anderen, von den Außenstehenden, von den Laien respektiert. Respekt, wie sagt man denn, Respekt fordert, ja, oder Respekt verdient, ja. Weil das Menschen sind, die man gerne und willig unterstützt, weil die etwas sehr, sehr Wertvolles machen für sich selbst, aber sie geben auch sehr Wertvolles zurück. Sie werden materiell unterstützt von der Laiengemeinschaft, aber sie geben ja zwei Dinge an die Laien zurück. Einmal die Möglichkeit, Verdienstvolles zu tun durch die Unterstützung, aber mehr noch, dass sie die Belehrung des Buddha bzw. der Mönche erhalten. Das ist ja doch etwas, was nicht alltäglich ist. Und dann wird noch erwähnt, sagt es der Vollständigkeit halber, dass in dieser Versammlung alle Reinheitsgrade oder alle Grade des Erwachens schon präsent sind, vom Strom eingetretenen über den Einmalwiederkehrer, Nichtwiederkehrer bis zu den Arahats. Also die ganze Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten, die man auf diesem Weg hat. Und dann kommt ein ganzer Abschnitt, in dem aufgezählt wird, womit diese Menschen sich beschäftigen, was ihre persönliche Praxis ist. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die vier rechten Anstrengungen, die vier Machtpferden, die fünf spirituellen Fähigkeiten, die fünf Kräfte, die sieben Erwachensglieder, der achtfache Pfad. All das wird da praktiziert. Wenn man das zusammenzählt, sind es sieben Übungsreihen, die insgesamt 37 einzelne Übungen repräsentieren. Und die haben auch einen speziellen Namen, sie heißen Bodhipakya Dhamma. Das sind Dinge, die zum Dhamma gehören. Man kann es auch übersetzen, das sind Dinge, die den Dhamma, die die Praxis beflügeln, also inspirieren. Und diese 37 Übungen, das sind solche, die praktisch als das Vermächtnis des Buddha durchgehen, was die Praxis angeht. Im Mahaparinibbana Sutta, also die Sutta, die die letzten Tage und Wochen des Monats beschreibt, kommen diese Übungen vor und gelten, wie gesagt, als das, was der Buddha sozusagen an Hand gibt, Leute, das ist, worauf es in der Praxis ankommt. Aber es werden noch andere Dinge, andere Übungsformen auch genannt, nur um zu zeigen, dass der Buddha immer auch Rücksicht genommen hat auf persönliche Interessen, persönliche Neigungen, ja, Vorlieben für bestimmte Praxisformen. Und er hat natürlich auch Übungen genannt, die für spezielle Problemstellungen notwendig sind. Wenn man bestimmte psychische Macken hat, dann braucht es auch bestimmte Instrumente, um darauf einzugehen. Das sind die berühmten vier Brahma-Viharas genannt. Natürlich muss man sagen, die Meditation über die Nichtschönheit, die Betrachtung in die Vergänglichkeit und nach der langen, langen, langen Aufzählung zum Schluss, ihr werdet es nicht glauben, Anapanasati, die Betrachtung der Achtsamkeit oder die Achtsamkeit auf den Atem. Warum wird es zum Schluss genannt? Logisch, das Beste kommt immer zum Schluss, aber es wird auch gar nicht zum Schluss genannt, weil in den vier Satipatthana, die der Buddha als erstes genannt hat, Anapanasati auch schon da drin steht. Könnte man auf Deutsch sagen, Anapanasati ist das A und das O. Ein bisschen überspitzt, aber so ist das sozusagen überliefert. Also diese zusätzliche Nennung hebt das Ganze natürlich nochmal raus. Und ich habe vorhin schon gesagt, diese lange Einleitung soll auch sagen, Leute, konzentriert euch, jetzt kommt was, verpasst das nicht, was da kommt. Und jetzt geht es sozusagen an die Sache selbst. Jetzt erfahren wir, was da passiert überhaupt. Ihr Bhikkhus, wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, ist sie von großer Frucht und großem Nutzen. Wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, vervollkommnet sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie die sieben Erwachensglieder. Wenn sie die sieben Erwachensglieder entfalten, vervollkommnen sie wahres Wissen und Befreiung. Das hatte ich gestern schon mal gesagt, das ist aber wichtig, weil hier das Gesamtprogramm dargestellt wird. Die Übung selbst wird herausgehoben und es wird gesagt, wozu das dient, welche Folgeschritte, welche Entwicklungsschritte da zu erwarten sind und die angestrebt werden. Natürlich, und das wird hier auch unterstrichen, das Ganze passiert nur, wenn diese Übung auch praktiziert wird. Die Folge kommt ja nur, wenn die Ursachen auch dafür gelegt sind. Heißt auf Deutsch, Achtsamkeit auf den Atem repräsentiert und beinhaltet alle vier Übungen von Satipatthana. Das heißt, körperbezogene, gefühlsbezogene, auf das Herz bezogene und auf die Dhammas bezogene Übung. Komplett. Und diese Übungen sind auch kein Selbstzweck, die haben eine Funktion. Die vier Satipatthanas sollen auf das Erwachen selbst hinführen. Die Satipatthana sind so ein Zubringer für das Erwachen über den Teil Samadhi, das sage ich nachher noch mehr dazu, repräsentiert in den sieben Gliedern des Erwachens. Wo am Anfang Satya steht, Achtsamkeit als solche, und am Ende Upekkha, darauf es hinausläuft, nämlich die innere Qualität von Gleichmut, die erst die Möglichkeit eröffnet, das Entscheidende des Weges, nämlich das Ziel, zu erreichen. Denn die Satipatthana führen zu den sieben Erwachungsgliedern und die führen zum Wissen, zum intuitiven Erfassen der Realität und damit zur Befreiung von allen Bindungen, allen Verflechtungen in das Weltliche hinein. Das ist ein gewaltsames Wort und ein gewaltiges Wort, weil hier gesagt wird, dass Anapanasati so etwas ist wie der Königsweg der Befreiung. Ich hatte gestern auch schon erwähnt, dass der Buddha selbst diesen Weg gefunden hat und für sich selbst praktiziert hat. Und wie, ihr Bhikkhus, wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, sodass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Jetzt sagen wir endlich sind wir der Frage, wie geht's denn, wie macht man's denn, was gehört denn eigentlich zur Sache selbst? Der Buddha gibt eine Antwort. Da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist. Nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atmet er achtsam ein, achtsam atmet er aus. So, das sind drei Zeilen und zwei Worte und ein ganzes Programm sozusagen mit reingepackt. Erstens die Anrede. Hier heißt ja, ein Bhikkhu macht das. Das hat kulturelle Hintergründe, weil im alten Indien immer nach Seniorität begrüßt wird. Also die Obersten in der Hierarchie zuerst, aber das schließt alle anderen mit ein. Auch die Bhikkhunis, auch die Don und auch alle Laienanhörer, Laienhörer, die sich das zu eigen gemacht haben. Das heißt, jeder ist da angesprochen. Der nächste auffallende Punkt ist das Stichwort Abgeschiedenheit. Jemand, der diese Übung macht, heißt es hier, geht immer weit weg. Abgeschieden ist zunächst mal abgeschieden von anderen Leuten, da wo eben Geschwätz nicht mehr möglich ist, wo man zu sich kommt, bei sich ist. Und Abgeschiedenheit heißt auch örtliche Abgeschiedenheit. Hier wird sehr die Verbindung zum Wald, zur Wildnis, muss man fast sagen, betont. Und das ist ja ein Beispiel oder ein Merkmal des frühen Dhamma, die Naturbezogenheit. Weil damals noch mehr als heute die Natur als die andere Dimension galt, die andere Dimension im Vergleich zu dem doch mehr Trubel der Stadt und des Dorfes. Und diese Abgeschiedenheit hat natürlich positive Auswirkungen, weil vieles an möglichen Störungen, Ablenkungen etc. da gar nicht möglich ist. Wenn du in Frankfurt über die Zeil läufst, bist du irgendwie anders geistig beschäftigt, als wenn du hier im Odenwald irgendwo in einer stillen Ecke spazieren gehst. Wobei Abgeschiedenheit immer was Relatives ist, nicht? Man soll jetzt nicht sagen, ach, ich kann nicht meditieren, der Nachbarhund bellt jetzt so, muss ich warten, bis der aufhört. Und dann fährt ein Auto vorbei und da ist eine Baustelle und so. Also das ist keine Frage, zu warten, bis die Situation ideal ist, ja? Letztlich muss man praktizieren in den Situationen, in denen man ist. Ja, sonst wird nie was draus. Und es mag für den Laien zu Hause so sein, dass man vielleicht auch eine Ecke hat, wo man weiß, da sitze ich immer, wenn ich meine Betrachtungen mache, wenn ich meine Meditation mache, also mein buddhistisches Zentrum in der Wohnung, und das ist auch eine Art von Abgeschiedenheit. Wobei die Hauptabgeschiedenheit natürlich im Kopf stattfindet, ja, das nicht so sehr interessiert sein an den weltlichen Dingen und an den weltlichen Aktivitäten. Was dann angesprochen wird, ist die Frage der Körperhaltung. Man soll erst mal gerade sitzen. Sitz gerade. Da habe ich in der Schule gehört, so ungefähr. Ja, ich sitze gerade. Hat was Praktisches, weil in der Meditation es ganz gut ist, wenn man stabil sitzt und nicht umfällt, wenn man irgendwo in einem tieferen Stadium ist. Gerade sitzen hat den Vorteil, dass der Körper selbst entspannt ist und man nicht nach 5 Minuten schon irgendwelche Spannungen spürt und sich dauernd umsetzen muss, weil die Harmonie des Körpers gestört ist. Gerade sitzen bedeutet auch, dass die Energien anders fließen, dass das Blut anders fließt, als wenn man irgendwie verkrümmt oder irgendwie schief in der Gegend hängt. Ja. Idealfall ist natürlich der Lotus-Sitz, wir kennen das vornehmlich von Bildern und von Statuen. Gerade der Europäer ist nicht unbedingt geeignet, physisch nicht geeignet, besonders geeignet für diesen Sitz. Und unsere Sitzgewohnheiten tun ein Übriges, dass wir das nicht wirklich hinkriegen. Interessant ist mir spät erst aufgefallen, dass nirgendwo gesagt wird, dass man die Augen zumachen soll. Ja, für viele ist das so selbstverständlich, dass die Augen zu sind, aber der Buddha hat es meines Wissens in den Sutten nie erwähnt. Also das ist kein Kriterium. Wenn das mit offenen Augen geht, Klammer, es geht auch, dann ist es auch okay. So. Wir nähern uns langsam der Achtsamkeit. Und jetzt stellt sich die Frage, wann taucht sie auf? Ist sie aufgetaucht? Was macht man damit? Ich möchte darauf hinweisen, dass Achtsamkeit etwas ist, was nicht erst jetzt in der Praxis auftauchen darf. Bei Satipatthana oder bei der Anapanasati geht es nicht darum zu sagen, jetzt erklär mir mal, was Achtsamkeit ist, damit ich das üben kann. Sondern an der Stelle sollte man mit Achtsamkeit schon vertraut sein, weil Sati ja etwas ist, was schon die vergangenen oder vorangehenden 6 Glieder des 8 Pfades braucht. Ohne Sati ist es gar nicht möglich, die anderen Glieder des 8-fachen Pfades zu üben und zu praktizieren. Geht nicht. Worum es also jetzt geht, ist, dass man der Achtsamkeit eine andere Aufgabe gibt, einen anderen Zweck. Und dass man sie auf einem bestimmten Niveau mit einem bestimmten Grad schon einsetzt. Also nicht das als Anfängerübung macht. Und der Text sagt, man solle die Achtsamkeit Upatthana aufrichten, errichten, aktivieren, sozusagen in Gang setzen, in Gang bringen. Und in Bezug auf was? In Bezug auf den Atem. Das sind die entscheidenden Faktoren. Achtsamkeit, Atem und beides zusammen. Und zwar nicht mal so ein Kurzkontakt, sondern beides zusammen, verankert, fokussiert, dranbleiben, das beides zusammen lassen. Nächste Frage, die vielleicht interessiert, ja, wo finde ich den Atem? Und schon kriegen wir unterschiedliche Antworten. Weil die einen sagen, ja, die Nase natürlich. Und andere sagen, nur die Nase. Die nächsten sagen, nee, die Lippen, nur die Lippen. Der dritte sagt, der Bauch, Bauchdecke, nur die Bauchdecke, was auch immer. Ja, gibt unterschiedliche Positionen. Nichts davon verkehrt. Und eine Fraktion sagt, egal. Achtsamkeit auf den Atem da, wo ihr im Moment den Atem am deutlichsten wahrnehmt. Und das kann irgendwo sein, das muss nicht da sein, wo irgendein Lehrer sagt, dass man den Abend finden muss. Und es kann auch wechseln, ja. Heißt auf Deutsch, dass man an dieser Stelle kein Dogma errichtet, sondern pragmatisch mit den Dingen umgeht. Der Buddha hat das beschrieben mit dem Pali-Wort Parimukkang. Das heißt wörtlich übersetzt um den Mund herum. So, und da haben viele natürlich gedacht, ja, um den Mund herum, wo ist denn das? Das ist da, wo die Nase ist oder wo die Lippe ist. Aber im Pali ist das ein idiomatischer Ausdruck, ein spezieller Ausdruck, der nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern er sagt, ihr müsst Achtsamkeit eine besondere Priorität geben. Ihr müsst die zu eurem Ding machen, wird man vielleicht noch heute euch sagen. Ihr müsst die wirklich rauskitzeln und stabilisieren und das zu einer Kernaufgabe machen. So. Und dann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann geht's im Text weiter, atmet er achtsam ein, achtsam atmet er aus. Sati ist also jetzt mit dem Objekt verbunden, mit dem Atem verbunden. Und schon möchte ich euch bitten, nicht sofort in ein Denkmuster zu verfallen, Atem, sondern wenn man den Pali-Text anguckt, steht da nicht Atem, sondern Atmen. Atem ist ein Ding. Und da haben wir leicht die Neigung, alles in der Form von Dingen zu sehen. Aber der Buddha weist darauf hin, Atem ist kein Ding, das ist ein Vorgang, das ist ein Prozess, das ist eine Tätigkeit. Atem ist etwas, was wir tun. Und was wir tun, können wir verändern, können wir steuern und da haben wir Verantwortung drüber. Und ihr seht, wie diese kleine sprachliche Nuance ganz andere Perspektiven eröffnet. Das europäische Ding-Ding-Denken wird von dem Buddha immer umgelenkt und umgewandelt, sozusagen in das Denken in karmischen Ideen, in Aktivität, in Aktivitäten, in Tätigkeiten im Tun. Und was inzwischen geschehen ist, was ich jetzt nur kurz angedeutet habe, ist ein zweifacher Wechsel mit weitreichenden Konsequenzen. Denn die Achtsamkeit ist zum einen vom Außen weggenommen um zum Innen. Es ist also ein Perspektivwechsel vollzogen. In buddhistischem Deutsch ausgedrückt, die Interessiertheiten, die Fokussiertheit auf den Karma-Bereich der Existenz, auf den Sinnesbereich der Existenz, ist sozusagen hinangestellt und es ist der Bereich der reinen Formen der Innerlichkeit, sozusagen des Brahmischen, sozusagen fokussiert. Und der zweite revolutionäre Wechsel ist der Wechsel des Denkens, der geistigen Aktivität, die da stattfindet, in die Gegenwart hinein. Üblicherweise ist unser Geist mit zwei Dingen beschäftigt. Was habe ich gestern gemacht? Was habe ich vorgestern gemacht? Was war vor 10 Jahren los? Oder was mache ich morgen, übermorgen, in 10 Jahren? Was wird in 100 Jahren sein? Und da sagt der Buddha Niet, worum es jetzt geht, Atmen findet immer im Jetzt statt. Atmen kann nur hier im Moment sein. Und das ist auch insofern wichtig, weil unsere Aktivitäten auch immer nur jetzt stattfinden. Alle Entscheidungen, alles, was wir tun, findet jetzt statt. Und je mehr wir im Jetzt sind, umso mehr haben wir auch Einflussmöglichkeiten, wie wir unser Karma gestalten. Und ich sage durchaus, wenn man das tiefer sich betrachtet, ist das eine Einleitung in eine existenzielle Revolution, wenn man dabei bleibt und das ein bisschen tiefer und weiter verfolgt. So, jetzt kommt ein großer Abschnitt, wo wir Sati nun in Aktion sehen. Bisher war das ja mehr eine allgemeine Beschreibung, um was es geht. Und jetzt sehen wir insgesamt 16 Schritte, wie unterschiedlich Sati sozusagen konkret agiert. Da müssen wir uns jetzt durcharbeiten. Wenn der Betreffende, wenn der Bhikkhu lang einatmet, weiß er, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, weiß er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, weiß er, ich atme kurz ein. Und wenn er kurz ausatmet, weiß er, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. So, ein Rätsel vielleicht, ja, aber ein Rätsel, das man etwa aufdröseln kann. Ihr habt gemerkt, wir sind bei der ersten Vierergruppe von Übungen, die sich auf den Körper beziehen. Diese Vierergruppen werden auch Tetraden genannt. Und die Hauptbotschaft ist da, dass man, oder die durchgehende Botschaft ist, dass man das Meditationsobjekt Atem nicht aus dem Blick verliert, sondern dass das immer eine Rolle spielt. Der Atem wird sozusagen nicht abgelegt, sondern spielt immer eine Rolle, auch wenn die anderen Aspekte, die drumherum sich gruppieren, gerade wichtig sind. Das hat seinen Sinn, weil der Geist neigt ja sehr dazu, dass er schnell irgendwo sich verflüchtigt, sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Wenn er aber gesagt wird, Atem ist dein Punkt, das ist dein Zuhause, dann ist sozusagen eine Leitlinie da, die einem immer auf den sicheren Weg führt und da behält. Jetzt gucken wir uns den Aspekt Atem nochmal an, damit wir mehr noch verstehen, mit was wir es da zu tun haben. Der Atem ist im Grenzbereich zwischen Körper und Geist angesiedelt. Er ist ein Bindeglied zwischen beiden. Und ich sage, er ist so etwas wie ein Spiegel für Körper und Geist, weil man am Atem den aktuellen Status beider ablesen kann. Der Atem zeigt, ob es irgendwo körperliche Blockaden gibt, Dränge gibt, Verhärtungen gibt. Der Atem zeigt aber auch, ob der Geist in Ordnung ist, ob da alles stimmt oder ob es da Probleme gibt. Und zweitens ist der Atem, wie ich schon gesagt habe, ein Instrument, das man einsetzen kann, um aktiv Einfluss zu nehmen, also verändern Einfluss zu nehmen in Bezug auf den Körper und in Bezug auf den Geist. Und das wird jetzt im Einzelnen konkretisiert, wie das aussieht. Zunächst heißt es so, bitte auf die Formulierung auch ein bisschen achten. Wenn er lang ein- und ausatmet, weiß er, ich atme lang ein- und aus. Wenn er kurz ein- und ausatmet, weiß er, ich atme kurz ein- oder aus. Also damit ist jetzt so eine erste Übungsphase beschrieben, wo es darum geht, den momentanen Sachstand festzustellen. Was ist im Moment los? Was tut sich in mir? Ist ja meistens etwas, worauf wir gar nicht achten. Was passiert bei mir? Und da werden zwei Eigenschaften des Atems genannt. Kurz oder lang. Aber das sind nur zwei Eigenschaften, die sozusagen stellvertretend stehen für viele andere Eigenschaften, die der Atem auch haben kann. Da ist ja nicht nur lang oder kurz. Der ist mal heftig, mal mild, der ist mal holprig, mal stolpernd, ja, der ist mal aufgeregt, der ist mal sanft, mild. Also der Atem hat viele, viele Eigenschaften. Und last not least geht es auch darum, mal festzustellen, wie fühlt sich der Atem an? Welche Emotion, welches Gefühl verbindet sich denn mit diesem Atem? Atme ich schwer, ist es unangenehm? Oder atme ich leicht und angenehm und freudig ein? Und ein angenehmer Atem ist natürlich ein großer Vorzug, auch für die Übung. Denn wenn der Atem angenehm ist, bleibt der Geist gern dabei. Wenn der Atem langweilig ist, fragt sich der Geist sofort, womit kann ich mich denn jetzt besser beschäftigen? Wo ist denn mehr los? Ja? Also, diese Funktion, einen angenehmen Atem zu haben, ist eine große Hilfe für die Meditation. Und die Aufmerksamkeit ist jetzt im Moment, ich betone das nochmal, weil es wichtig ist, auf den Punkt, was geschieht gerade, was ist los? Sehen, nur sehen, was gerade passiert. Das waren die ersten beiden. Er übt sich so, ich werde ein- und ausatmen und dabei den ganzen Körper betrachten oder erleben, heißt es manchmal. Also hier ist der Fokus der Aufmerksamkeit verschoben. Er ist nicht mehr an einem bestimmten Punkt im Körper, sei es Nase, sei es Bauch, sei es irgendwo, sondern der ganze Körper ist jetzt sozusagen im Betrachtungsfeld. Und da ist natürlich schon die Frage, was in aller Welt heißt denn hier der ganze Körper? Und wenn ihr verschiedene Übersetzungen lest, werdet ihr auch feststellen, dass da manchmal der Atemkörper steht. So, wer sagt Atemkörper? Das taucht bei späteren Kommentatoren auf, wie Sudhimagga und anderen Stellen taucht es auf, weil die sich gesagt haben, also Leute, wenn man ein- und ausatmet, geht die Luft in die Lunge rein und wieder raus. Wie soll denn der Atem in die linke Fußzehe kommen, so ungefähr? Also muss der Buddha mit Atem etwas anderes gemeint haben. Oder mit dem ganzen Körper muss er was anderes gemeint haben. Und sie definieren den Atemkörper als die gesamte Strecke des Einatmens und Ausatmens vom Anfang, Mitte und Ende. So. Da habe ich zwei Einwendungen. Erstens steht im Pali Kaya und Kaya heißt Körper und nicht Atemkörper. Hätte der Buddha Atemkörper gemeint, hätte er genug Pali gekonnt oder welche Sprache auch immer, um das zu sagen. Er hat aber Kaya gesagt. Und nichts was anderes. Und es wäre auch, wenn man genau sich das anschaut, eine Doppelung. Wenn ich weiß, ob mein Atem lang ist, das weiß ich doch nur, wenn ich von Anfang bis Ende des verfolges, sonst weiß ich doch nicht, ob er lang oder kurz ist. Also schließt sich das sozusagen intern aus. Also die These ist, dass mit dem gesamten Körper tatsächlich auch der gesamte physische Körper gemeint ist. Mit anderen Worten, dass Atmen nicht eine Frage der Lungenaktivität ist, sondern eine Frage, die den gesamten physischen Teil des menschlichen Daseins ausmacht. Atmen als Ganzkörperprozess. Ist natürlich die Frage berechtigt, wie in aller Welt sollte das gehen. Also mit der Atemluft haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Aber es gibt sozusagen eine Lösung, wenn man ein bisschen forscht und guckt, was der Buddha an anderen Ecken gesagt hat. Tatsächlich ist meistens mit Atem, Atem, Luft gemeint. Da habe ich gesagt, das ist ein bisschen schwierig, weil wenn du den Atem als Luft begreifst, spürst du ihn wirklich nur als Kontakt da, wo er eintritt und austritt. Da hast du so ein Tastempfinden. Oder im Zweifel könntest du noch sagen, ja, durch die Muskelbewegung und so, durch das Heben und Senken des Brustkastens hast du auch so indirekt ein Gespür, was Atem ist. Aber das Rätsel ist Lösung, glaube ich, ist nur dann zu knacken, wenn man menschliche Körperlichkeit so versteht, wie sie der Buddha verstanden hat. Und er definiert sie nämlich als die Komposition, sagt man das? Nein, die Kombination von vier Eigenschaften, von vier Grundgegebenheiten. Er nennt das Erdelement, Wasserelement, Feuerelement, Luftelement. Denn normale Westler denken nur, ja, das ist aber eine ganz primitive Chemie, vier Elemente. Wir wissen doch heute, dass es über 100 Elemente gibt. Also ist das doch alter Kaffee, was der Buddha da erzählt. Ist aber nicht der Fall, weil der Buddha kein Chemiker war und es auch nicht sein wollte, sondern diese Worte Element, vier Elemente, sagt nichts anderes, als dass Möglichkeiten sind, wie wir von innen heraus diesen Körper unmittelbar direkt erfahren. Ist also keine wissenschaftliche Analyse, sondern ein Hinweis, wie wir die eigene Körperlichkeit erfahren. Und wie erfahren wir sie? Als eine Mixtur von vier Grundeigenschaften. Nämlich die Grundeigenschaft Festes, das sind die Knochen, Fleisch, das. Grundeigenschaft Flüssigkeit, Tränen, Blut, Lymphe etc. Grundeigenschaft Feuer, das ist das alles, was wir zu unserem Körper zählen, eine Temperatur hat, mehr oder weniger auch. Und das Letzte, das Entscheidende, für uns Wichtige, das Windelement. Ja. Dazu will ich ein bisschen mehr sagen, das ist für uns von besonderem Interesse. Und da will ich einen kleinen Ausflug machen in eine andere Lehrrede, in die M140, wo der Buddha die Frage beantwortet, was ist denn das Windelement? Und das war für mich höchst interessant. Das Windelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein, also auf Person bezogen oder draußen in der Welt. Was ist das innere Windelement? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wind, windartig und Objekt der Anhaftung ist, also aufsteigende Winde, absteigende Winde, Winde im Bauch, Winde in den Därmen, Winde, die durch die Glieder verlaufen, ein- und ausatmen oder sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wind, windartig oder Objekt der Anhaftung ist. So eine ganze Palette genannt, was man unter diesem Windelement verstehen kann. Zunächst natürlich das, was man so in der Alltagserfahrung hat. Luft, die ein- und ausgeatmet wird. Kennen wir alle. Wir kennen auch die Nebeneffekte der Verdauung. Das sind die auf- und absteigenden Winde im Körper. Ist uns alles auch bekannt. Aber da ist ein interessanter Punkt, den man schnell überliest oder gar nicht recht deuten kann, wenn es da heißt, da gibt es Winde, die durch die Glieder verlaufen. Und das macht uns doch klar, dass das keine Luft sein kann oder dass hier nicht gemeint ist, sondern hier etwas gemeint ist, was subtiler ist, was feiner ist, was energetisch ist. Es geht hier also um Energien und um den Umgang mit Energien und nicht um den Umgang mit Luft oder Sauerstoff oder was auch immer. Das sind die Winde, die durch die Glieder verlaufen. So, wenn man der Spur mal ein bisschen nachgeht, wird man immer auch den einen oder anderen finden, der das ein bisschen mehr darstellt. Und es gibt gerade in Thailand viele Lehrer, die sagen, ja, genau dieses Windelement in uns ist eine sehr entscheidende Energie. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Einmal ist das das Element, durch das wir diesen Körper überhaupt spüren. Denn wenn wir irgendwo hinspüren und den Körper spüren, spüren wir nicht unmittelbar das Grobe, sondern vermittelt durch dieses Vata-Dhatu, Vaya-Dhatu. Das Zweite, was sich in unserem Körper tut, wo dieses Windelement aktiv ist, wenn wir unseren Körper bewegen, weil der Geist hat ja keinen unmittelbaren Zugriff auf Arme, Beine etc., aber dieser Zugriff wird vermittelt über diese Energie, die sich in diesem Wind darstellt. Also wenn wir den Arm heben, ist dieses Element aktiv geworden oder hat eine Rolle gespielt. Und der letzte Punkt, der entscheidende, dass man über genau diese Schaltstelle, Windelement, Einfluss vom Geist auf andere Teile des Geistes sozusagen ausüben kann. Also diese psychische Steuerfähigkeit, die da mitgegeben sind. Und das ist etwas, was dem normalen Verständnis schon ein bisschen fremder ist. Und ich bin dem noch mal ein bisschen näher nachgegangen, um zu gucken, ob an einer anderen Stelle im Kanon das noch mal auftaucht. Es ist immer ein bisschen verdächtig, wenn so Sachen nur ein einziges Mal auftauchen. Ja, da weiß man nie so genau, wo kommt's her und wo geht's hin. Aber ich habe noch eine Stelle gefunden, wo das auch eine Rolle spielt. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass der Buddha in seiner Frühzeit, als er noch nicht Buddha war, durch verschiedene asketische Praktiken versucht hat, von seiner sinnlichen Verhaftung frei zu werden. Er hat ja lange Zeit wirklich hart mit sich gerungen, im wahrsten Sinn des Wortes, asketisch sich gestritzt, um aus der Sinnlichkeit rauszukommen. Und eine der Übungen war auch das Luftanhalten. Ja. Da will ich ein bisschen was zitieren. Der Buddha dachte, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich damit um? Ich dachte, angenommen, ich praktiziere die Meditation des Atemanhaltens. Also hörte ich mit der Ein- und Ausatmung durch Mund und Nase auf. So hätten wir es auch gemacht. Während ich das tat, gab es ein lautes Geräusch des Windes, der aus meinen Ohren austrat. So wie ein lautes Geräusch existiert, wenn der Blasebalg eines Schmiedes betätigt wird. Also zunächst naheliegend, wie hält man Luft an? Nase, Mund zu, dicht, aus, so. Und da sagt er, ja, da hat es richtig, kann man sich vorstellen, dass es Geräusche gibt. Aber merkwürdig ist, dass der Buddha nicht sagt, es war laut in den Ohren, es hat gebrummt. Sondern es sagt, es sind laute Geräusche durch Wind entstanden, also durch Energien, da hat sich was gestaut. Ja, so. Also hat es nicht ausgereicht, der Buddha ist ja einer gewesen, der ist wirklich rangegangen an die Sache, also hat er das nochmal vertieft. Ich dachte, angenommen, ich praktiziere die Meditation des Atemanhaltens noch weiter. Also hörte ich mit dem Ein- und Ausatmen durch Mund, Nase und Ohren auf. Ich habe die Jahrzehnte gestaunt. Wie kann man denn mit dem Ein- und Ausatmen durch die Ohren aufhören? Wenn man an Luft denkt, völlig klar. Macht keinen Sinn. Wenn man aber diesen Hinweis aufgreift, dass es nicht um Sauerstoff geht, sondern dass es um den Austausch von Energien geht, macht es durchaus Sinn, weil der Körper ja auf vielen Ebenen im Austausch mit der äußeren Welt steht. Und die Ohren sind da auch nur jetzt nochmal ein zusätzliches Beispiel, um zu sagen, der Atemvorgang ist ein umfassender körperlicher Vorgang, hat mit Lungen nur, na, nicht am Rande zu tun, aber nur teilweise zu tun. So, also da sehen wir, dass der Buddha hier mit Atem ganz andere Dimensionen anspricht, als wir sie üblicherweise auf der Rechnung haben. Er übt sich so, dass der Punkt 4 der ersten Tetrade, ich werde ein- und ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Da will ich zunächst auf den ersten Teil dieser Aussage hinweisen. Da heißt es nämlich, er übt sich. Ganz am Anfang, vielleicht habt ihr in Erinnerung, hieß es, bei kurz, lang, ein, aus, er weiß, kurz ein, kurz aus, lang ein, lang aus, er weiß. Jetzt heißt es, er übt sich. Das heißt, er gibt sich nicht zufrieden, nur den Status quo festzustellen, so ist das im Moment, sondern ich muss was mit meinem Atem machen, wenn ich etwas Bestimmtes erreichen will. Ich übe mich, ich will etwas erreichen. Das heißt, Achtsamkeit, Merkposten jetzt schon, Achtsamkeit hat nicht nur etwas zu tun mit reinem Gewahrsein, nicht reaktivem Aufnehmen, was gerade passiert, sondern Achtsamkeit hat immer auch Momente des Wollens, der Intention, der Absicht. Ich will etwas erreichen. Also Atem, Achtsamkeit ist nicht nur ein passiv erlebender Vorgang, sondern ein aktiv gestaltender Vorgang. Jetzt will ich auf den zweiten Teil des Satzes eingehen. Der hieß, er übt sich so, ich werde ein- und ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Ist schon mal merkwürdig. Gestaltung des Körpers beruhigen. Was meint er damit? Er meint den Atem beruhigen. Und da fragt man sich, warum sagt er einfach nicht, ich werde den Atem beruhigen, sondern die Gestaltung des Körpers beruhigen? Aus demselben Grund, warum er immer und immer wieder sagt, wir sind von unserem Tun und Lassen abhängig. Wir sind von dem abhängig, was wir aktiv tun. Und Atem ist eben nicht etwas, was nur geschieht. Atem ist etwas, was wir tun, was wir wirklich machen, was wir gestalten. Deshalb sagt er an dieser Stelle Sankara. Ich werde die Sankara beruhigen. Und da wird klar, in welche Richtung diese Übung geht. Ich habe wie eben gesagt, das hat was mit Absicht, mit Ziel zu tun. Und eines dieser Ziele ist, dass der ganze Prozess, den wir Körperlichkeit, den wir Atmen nennen, dass der beruhigt wird. Also es geht zunächst um einen Vorgang des Harmonisierens, dass das, was sonst so holprig oft geht, das, was so unorganisch geht, dass das in eine bestimmte Bahn gepackt wird, dass der Atemfluss langsamer wird, dass vielleicht die Anzahl der Ein- und Ausatmungen pro Minute, pro, weiß ich, Zeiteinheit verringert wird. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass es an einer Stelle heißt, dass in einer bestimmten Form der Vertiefung, in der vierten Vertiefung, der Atem völlig aufhört. So Ein- und Ausatmung völlig zum Stillstand gebracht wird. Klammeranmerkung, daran sieht man, wie weit die Atemachtsamkeit reicht bis zum vierten Jhana. Also es ist nicht eine Anfängersache, sondern reicht in der Konsequenz bis zu einer tiefen Form der Meditation. Und diese Beruhigung des Atems hat natürlich auch die Folge, dass sich der körperliche Prozess insgesamt beruhigt. Atem ist ja nicht eine isolierte Aktion, sondern wenn der ruhiger wird, werden auch die vegetativen Vorgänge ruhiger. Ich werde weniger zappelig, werde weniger unbewusste, ungewollte Bewegungen machen. Der ganze Körpervorgang, der Lebensvorgang auf der Ebene des Körpers wird ruhiger. Und das war diese kleine Feinheit, auf die ich nochmal hinweisen will. Ich werde den Atem beruhigen, sagt er nicht, sondern ich werde den Prozess, ich werde die Sankara beruhigen. Warum? Das will ich nochmal erwähnen. Ich hatte das schon mal angedeutet. Meditation hat neben diesem Aspekt der Beruhigung auch etwas mit Einsicht zu tun. Also das Weisheitsmoment ist natürlich auch prägend. Und das Stillerwerden des Atems bedeutet Stillerwerden des Geistes und damit die Schärfung von Wahrnehmungsfähigkeit. Und das heißt, das Zur-Ruhe-Kommen der körperlichen Bewegtheit öffnet Tore zur Einsicht. Und das ist ja das, was uns der Buddha nahelegt. Einsicht heißt konkret in dem Fall, dass wir über diese Beruhigung des Gesamtsystems nächstes Mal fähig werden, jetzt den eigenen Geist mal zu beobachten, bei uns zu bleiben, in aller Ruhe, in aller Stille mal zu gucken, was passiert denn da in mir, was ich sonst nie mitkriege. Welche heimlichen, verborgenen Intentionen tun sich in mir auf? Vielleicht etwas, was einem gar nicht so gefällt. Ja, welche Blockaden, welche Schieflagen in der eigenen Psyche tun sich da auf? Welche Trübungen, welche unangenehmen Eigenschaften tun sich in mir, die ich nie mitkriege, sofern meine Achtsamkeit so grob ist, dass sie diese feinen, subtilen Dinge, die sich in unserem Geist tun, gar nicht mitkriegen. Das ist der Hintergrund, Warum der Buddha sagt, kommt zur Ruhe, nur wenn ihr innerlich und äußerlich zur Ruhe gekommen seid, seid ihr in der Lage, das zu beobachten und zu erkennen, worum es im Grunde geht. Sonst könnt ihr das in der Praxis nie angehen und die Negativitäten in euch auch nie ausmerzen. Das soll mal der letzte Satz für den ersten Teil gewesen sein. Das war schon eine Menge. Es kommt noch eine Menge. Aber ihr könnt jetzt mal durchatmen und mal euch die Fragen oder offenen Themen überlegen, die jetzt noch anstehen.